Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, bei den in der Böll-Stiftung diesen Aufsatz geschrieben zu haben.
Wenn du jetzt noch so laut redest, dass ich es höre.
Ach so, bin ich so leise? Das ist eigentlich gar nicht meine Art, Reinhard, das weißt du doch. Also, vielen Dank nochmal für die Einladung, vielen Dank für das Thema, weil ich halte dieses Thema, nicht weil ich jetzt aus dem Bundesumweltministerium komme, eigentlich für die Schlüsselfrage für die nächsten Jahre aus einer Reihe von Gründen. Ich halte es für unter politisch-strategischen Gesichtspunkten für eine Schlüsselfrage, weil ich will mir diese Bemerkung erlauben, die politische Linke in Deutschland seit vielen Jahren ein Grundproblem hat. Sie hat eigentlich kein ökonomisches Konzept. Und ich glaube, das, was wir hier vorstellen, ich werde ein paar Bemerkungen dazu machen, ist der Versuch, auch wieder die politische Linke in Deutschland auf dem Feld der Ökonomie sprachfähig zu machen. Die zweite These am Anfang lautet, bei all den Themen, die wir diskutieren, Klimaschutz und anderes, die Schlüsselfrage lautet, was ist eigentlich die ökonomische Antwort auf die ökologische Frage? Was ist die ökonomische Antwort auf die ökologische Frage? Warum ist das so entscheidend? Und das will ich mit ein paar Schlaglichtern beleuchten. Erstens, wir leben in der dynamischsten Wachstumsphase der Weltwirtschaft. Mit dramatischen Ungleichverteilungen, das gestehe ich zu, auch Spaltungstendenzen zwischen Nord-Süd oder auch in den Zentren, dennoch die höchste und schnellste Wachstumsphase, die die Weltwirtschaft je erlebt hat. Mit einer Konsequenz, die damit verbunden ist, Ressourcen und Energie werden zu einer Schlüsselkategorie und die Nachfrage wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen. Ich will das an zwei, drei Zahlen beleuchten. Wir leben heute mit 6 Milliarden Menschen, davon leben etwa 1,8 Milliarden in Industriegesellschaften oder sich industrialisierenden Gesellschaften. 2050 werden wir 9 Milliarden sein, bei dann etwa 4 Milliarden Menschen, die in Industriegesellschaften leben. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass alleine bis 2030 der Energiebedarf weltweit um 50% zunehmen wird, alleine bis 2030 um 50% zunehmen wird. Und wir haben heute eine Entwicklung, um das auch mal plastisch zu machen, dass in China jeden Tag ein neues Kraftwerk an den Markt kommt. China hat in einem Jahr so viel gebaut, wie die gesamte Kraftwerkskapazität in Deutschland darstellt. Und wir haben weitere Probleme, trotz dieser dynamischen Entwicklung, haben wir dann natürlich die soziale Spaltung, weil heute haben 1,8 Milliarden Menschen überhaupt noch gar keinen Zugang zu Energie und 1,4 Milliarden nicht zu Wasser und so weiter. Damit verbunden mit dieser Entwicklung, also einer dynamischen Industrialisierung, über die Verteilungsfragen muss man reden, aber über die will ich heute mal nicht reden, ist ein Prozess verbunden, der ganz eindeutig ist. Wir wissen heute, dass, was wir Klimawandel nennen, an Dramatik zugenommen hat und dass dieser Prozess sich beschleunigt. Und dieser Prozess, der dazu führen muss, um mal eine Zielgröße zu nennen, dass wir 2050 zwischen 60% und 80% CO2 weltweit einsparen müssen, um das Ziel 2 Grad, das 2-Grad-Ziel im 21. Jahrhundert überhaupt noch zu erreichen, also die Abweichung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nur um 2 Grad in diesem Jahrhundert, um das zu erzielen. Das ist, wenn man sich das anschaut, eine der gewaltigsten Herausforderungen für Industriegesellschaften, weil das bedeutet de facto, wir brauchen einen sehr schnellen und sehr umfassenden, sehr tiefgreifenden ökonomisch technologischen Strukturwandel. Ich will das mal an der deutschen Debatte oder an Deutschland klar machen. Wenn wir die Ziele der Europäischen Union realisieren wollen, dass wir nämlich 30% CO2 bis 2020 einsparen wollen, und man muss sich vor Augen führen, das erste Ziel ist, im Rahmen des Kyoto-Prozesses sind 8% bis 2012, heißt das, in 22 Jahren, weil das Basisjahr von Kyoto ist 1990, 22 Jahre 8%, in 8 Jahren 22%. Oder an den deutschen Zahlen das klar zu machen. Deutschland hat die Verpflichtung, bis 2012 21% zu reduzieren. Und bis 2020 würden wir im Rahmen des europäischen Burden Sharings 40% zu bewältigen. Heißt innerhalb von 8 Jahren weitere 19%. Wenn man diese Ziele ernst nimmt, bedeutet das, den, wie gesagt, schnellsten, intensivsten Strukturwandel, den eine Ökonomie jemals hat machen müssen. Und in deren Zentrum, jetzt kommt noch ein großer Begriff, neben der ökologischen Industriepolitik noch ein großer Begriff, im Kern eigentlich so etwas stehen muss wie eine dritte industrielle Revolution. Was ist der Kern der dritten industriellen Revolution? Der Kern der dritten industriellen Revolution muss lauten: Energie- und Ressourceneffizienz müssen im Zentrum unseres Wirtschaften stehen, weil ansonsten die Ziele nicht erreichbar sind. Um es am deutschen Beispiel nochmal klar zu machen: Deutschland muss, wenn man 40% 2020 erreichen will, 270 Millionen Tonnen einsparen. 270 Millionen Tonnen. Das ist gewaltig. Ich will mal sagen, in der ersten Periode des Emissionshandels haben wir 2 Millionen Tonnen eingespart. Das war auch ein System, das eingeführt, 2 Millionen Tonnen pro Jahr, bis auf 270 Millionen Tonnen kommen. Und das wird alle ökonomischen Bereiche betreffen. Den Verkehrssektor, den Bausektor, die Industrieproduktion und so weiter. Ich könnte jetzt die Zahlen hier nochmal ausbreiten. Wenn das gewünscht ist, will ich das gleich in der Debatte tun. Ich will das mal am Beispiel der Erneuerbaren klar machen. Mit dem Ziel 270 Millionen ist verbunden, dass wir 20% unseres Primärenergieverbrauchs 2020 aus Erneuerbaren erzielen müssen. Wir liegen heute beim Primärenergieverbrauch bei etwa 4-5%, also eine Vervierfachung. Wenn man es auf die Sektoren runterbricht, heißt das 27% Strom aus Erneuerbaren, heißt 14% Wärme aus Erneuerbaren, heißt 17% Biokraftstoffe, die wir erreichen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses wird nur gelingen, und jetzt bin ich mal bei einem zentralen Begriff, wenn wir ein ökonomisches, ich würde sagen, ein industriepolitisches Konzept auf den Weg bringen. Warum? Über Marktkräfte alleine wird dieses nicht gehen. Es wird ja auch nicht über staatlichen Interventionismus gehen. Aber worum es gehen wird, ist, was sind die Incentives für eine, die Engländer sagen, embedded markets, oder ich sage mal, für eine intelligent regulierte Marktwirtschaft. Welche Incentives brauche ich eigentlich, um diesen ökonomischen Umbauprozess einleiten zu können? Und der Begriff, ich gebe das zu, weil er von mir ist, mit der ökologischen Industriepolitik, ist auch ein provokativer Begriff. Ich sage das ganz bewusst. Wir haben ihn auch deswegen genutzt, weil wir eine kontroverse Debatte an dem Punkt wollen. Weil im Kern geht es, Industriepolitik heißt eine Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Markt. Das muss damit verbunden sein, und zwar unter einer ökologischen Perspektive. Es geht um die Frage, welche Instrumente brauchen wir eigentlich? Weil wir machen ja auch heute schon Industriepolitik. Ist die Frage, ob das die richtige ist. Was sind die Instrumente, die wir brauchen, um diesen Umbauprozess, der dann auch sagen wir mal, in Form von PPPs, also von Public-Private Partnerships, realisieren muss, in den nächsten Jahren voranzubringen? Und da will ich sagen, gibt es eine Reihe von Instrumenten, die man dazu braucht. Man braucht steuerpolitische Instrumente. Man braucht ordnungspolitische Instrumente, man braucht investitionspolitische Instrumente, man braucht Markteinführungsprogramme. Ich will mal sagen, eines der erfolgreichsten Markteinführungsprogramme unter Rot-Grün erstanden heißt EEG. Das ist ein Markteinführungsprogramm, keine Subvention, das ist ein Markteinführungsprogramm. Damit also eine industriepolitische Zielsetzung, um eine Zahl zu sagen. Die Umlage des EEG kostet pro Jahr 2,8 Milliarden. Wir haben heute eine Wertschöpfung im Bereich der Erneuerbaren von 21 Milliarden, aus dem Nichts gewachsen. Das heißt, mit 2,8 Milliarden Umlage ist ein Wirtschaftszweig entstanden, der heute eine Wertschöpfung hat von 21 Milliarden, und die Wachstumsraten in den nächsten Jahren werden entsprechend groß sein. Das ist die Denke. Und die führt mich zu einem dritten, warum ich dieses Konzept für notwendig halte. Es wird uns nur gelingen, national und international diesen Umbau der Industriegesellschaft zu realisieren, wenn wir zeigen können, dass Wachstum und Nachhaltigkeit zusammengehen. Das ist eine strategische Frage, für welche parteipolitische Konstellation oder welche Regierung auch immer. Dies wird eine strategische Schlüsselfrage sein. Umbau der Industriegesellschaft, nachhaltige Entwicklung geht zusammen mit Wachstumschancen, neuer Beschäftigung und neuen Produkten und neuen Innovationen. Das ist national so und ich sage auch, warum es international so ist. In allen Verhandlungen, an denen ich auch beteiligt war, mit Amerikanern, mit Indern, mit wem auch immer, kommt immer eine sehr klare Aussage. Die sagen, das europäische Konzept der Emissionsreduzierung ist, und jetzt sage ich mal einen ganz bösen Begriff, ist Neokolonialismus. Warum? Weil de facto ihr uns ärmeren Ländern sagt, ihr müsst runter mit euren CO2-Emissionen, wohl wissend, dass wir damit Wachstum und damit mehr soziale Sicherheit und die Möglichkeit, einen großen Teil von Bevölkerung, die in bitterer Armut leben, dann nicht an einer sozialen Perspektive zu beteiligen. Und weil das so ist, haben wir auch vor dem Hintergrund eine zentrale Aufgabe, zum Beispiel auf der technologischen Seite auch Technologien, Innovationen zur Verfügung zu stellen, die diesen Ländern auch zu bestimmten Preisen es ermöglichen, den Sprung von der zweiten industriellen Revolution in die dritte zu machen und damit auch Wachstumsprozesse für ihre Gesellschaft zu organisieren. Weil ich nicht so lange reden will, ein letzter Punkt, weil ich ja gesagt habe, 10 Minuten, okay, bin ich in der Zeit, okay. Das führt, und weil das so ist, haben wir begonnen, im Bundesumweltministerium auf zwei Ebenen zu diskutieren. Was heißt das eigentlich national und was heißt es international? National haben wir das mal versucht, in einem diesem Büchlein, das dieser Tage erschienen ist, versucht mal zusammenzustellen, die Denke und auch die Empirie. Nämlich zu zeigen, und die Europäische Kommission hat es aufgenommen, es wird in nächster Zeit etwas Ähnliches geben auf europäischer Ebene, nämlich zu zeigen, dass die grünen Technologien, die grünen Märkte die Wachstumstreiber von morgen sind, dass sie die Leitmärkte von morgen sind. Und wir haben damit beauftragt, nicht irgendwen, sondern wir haben beauftragt eine Unternehmensberatung, Roland Berger. Wir haben die mal gebeten, für uns mal eine Abschätzung der Entwicklung auf diesen Märkten zu machen. Und soll ich mal eine Zahl sagen? Wir haben heute ein Weltmarktvolumen von etwa 1.000 Milliarden Euro im Bereich der Umwelttechnologien. In den nächsten 20 Jahren wird sich dieses Volumen verdoppeln. In Deutschland wird im Jahre 2025 oder 2030, ich will jetzt nicht drüber streiten, der Anteil der grünen Märkte und dieser Leitmärkte von der Wertschöpfung doppelt so groß sein wie der gesamte Automobilsektor oder genauso groß sein wie Automobil- und Maschinenbau zusammen. Und wenn man weiß, welche Bedeutung Automobil- und Maschinenbau in Deutschland haben, hat man eine Vorstellung. Wir haben heute bereits einen Weltmarktanteil von knapp 18%, Tendenz steigend. Wir haben Märkte mit Wachstumsraten von 30-40% und wir haben andere mit zweistelligen Größenordnungen. Diese Märkte sind wichtig, nicht nur, weil sie auch bei uns neue Beschäftigungschancen schaffen, alleine über 200.000 allein in der Windbranche, sondern weil wir auch darauf angewiesen sind, Innovationen zur Verfügung zu stellen, die dann in Ländern, zum Beispiel wie China oder Indien, auch für eine industrielle Entwicklung, und zwar auf der Basis dessen, was ich dritte industrielle Revolution genannt habe, zu nutzen. Das ist die Schlüsselfrage. Und auf der internationalen Ebene, weil wir vor G8 sind, und das, was da stattfindet, ich will das so offen sagen, ist wichtig, aber ist gar nicht der entscheidende Punkt. Die entscheidenden Fragen werden im Jahre 2009 entschieden. Im Jahre 2009 ist nämlich die Schnittstelle, wo wir Entscheidungen für Kyoto, Post-Kyoto brauchen und für das europäische Emissionshandelssystem. In dem Jahr müssen die Entscheidungen fallen, weil unsere Handelsperiode geht nur noch bis 2012 Und die europäische Wirtschaft wird 2009 zu Recht eines sagen. Wir brauchen klare Investitionsrahmenbedingungen für die Zeit nach 2009, um auch zu wissen, was auf uns zukommt. Wie ist dann das Emissionshandelssystem zum Beispiel einer der wichtigen Indikatoren in den nächsten Jahren ausgestattet? Um das wirklich zum Abschluss zu sagen, und in dieser Frage sind drei, auf der internationalen Seite drei zentrale Fragen zu beantworten, drei, die sich banal anhören, aber schwer zu lösen sind. Die erste Frage lautet, wie sieht ein internationales CO2-Regime aus? Ist das ein globaler CO2-Markt? Sind das mehrere miteinander verbundene CO2-Märkte? Sind das sektorale CO2-Märkte, also zum Beispiel nur die Zementindustrie oder nur die Stahlindustrie? Und mit dem Regime wird verbunden sein die Frage, wie sieht eine Politik unterschiedlicher Geschwindigkeiten aus, weil eines völlig klar ist, ein Land wie Indien wird vor 2020 nicht damit beginnen wollen und können, CO2-Reduktion zu machen. Das heißt, die werden noch wachsen müssen. Aber dann müssen sie bereit sein, auch Zugeständnisse zu machen, wann sie reduzieren. Und andere wie wir müssen in Vorleistungen gehen, jetzt reduzieren, weil 100% aller CO2-Emissionen oder aller Treibhausemissionen von heute, also historische Emissionen, sind von den Industrieländern verursacht. Das ist die erste Frage. Die zweite Schlüsselfrage lautet, jetzt bin ich schon beim Thema Industriepolitik, wie organisieren wir eigentlich Technologietransfer? Weil Länder wie Indien, wie China, Brasilien uns natürlich eines sagen, wir würden ja gerne auch in BAT, also Best Available Technology, investieren. Nur wir können zum Teil nicht. Wir haben die Kapitalkraft nicht. Es gibt andere Hindernisse, wie zum Beispiel die Sicherung von Intellectual Property Rights, was auch immer. Das heißt, wir brauchen ein Instrument, mit dem wir Technologietransfer in diese Länder realisieren. Und die dritte Frage, genauso entscheidend, wie finanzieren wir Anpassungsmaßnahmen an den Klimaschutz und stellen sicher, dass Leistungen dieser Länder zum Beispiel zur Sicherung von Biodiversität auch materiell anerkannt werden. Um zwei Beispiele zu nennen, Brasilien hat in den letzten Jahren die Rodung der Regenwälder um 50% reduziert. Wenn man weiß, dass eines der wenigen, aber wichtigen Schätze dieses Landes das ist, auch für die ökonomische Entwicklung, weiß man, was das bedeutet. Und das muss sich auch in investiven Maßnahmen oder in Hilfsmaßnahmen für diese Länder materialisieren. Das gleiche gilt für Südafrika. Eines der größten Schutzgebietszonen aufgebaut, sowohl territorial wie an der Küste. Und die Frage ist, wie stellen wir sicher, dass diese Leistungen zur Sicherung von Biodiversität auch anerkannt werden und auch finanziell aufgenommen werden. Diese drei Fragen sind zu beantworten. Ich glaube, das führt mich wieder an den Anfang zurück, die politische Linke in Deutschland, ich sage das ganz bewusst so, wie ich das formuliere, Das heißt für die politische Linke in Deutschland auch, sie muss, auch das steht in unseren Papieren, eine neue und positive Form von technologischem Fortschritt sozusagen annehmen. Weil, ich habe am Anfang gesagt, was ist die ökonomische Antwort auf die ökologische Frage? Man könnte auch sagen, was ist die ökonomisch-technologische Antwort auf die ökologische Frage? Und das heißt, wir brauchen einen neuen Fortschrittsbegriff, der nicht techniknaiv ist, weil es gab schon mal Technik-Euphorie in den 60er Jahren, etwa bei der Energiefrage, wo man gesagt hat, ja, wir haben es gefunden, Perpetuum mobile als Kernenergie, aber wir brauchen eine andere positive Einstellung sozusagen zum technischen Fortschritt. Weil es kann nicht sein, dass die politische Linke in Deutschland als allerletzte technische Innovation die Einführung des Farbfernsehers begrüßt hat und seitdem sich eigentlich technisch skeptisch, ich überspitze mal ganz bewusst, technisch skeptisch verhält. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und damit ist auch verbunden, auch das eine Überlegung vom Anfang, eine politische Linke in Deutschland braucht ein ökonomisch nachhaltiges Konzept. Und das heißt für mich, angesichts des Umbaus in den nächsten Jahren, eine industriepolitische Vorstellung, in welche Richtung wir uns bewegen und wie wir diesen Umbau hinbekommen. Ich sage, letzter Satz. Wir haben dies diskutiert am Wochenende auf dem Europäischen Rat, bei einem informellen Rat der Umweltminister aus der Europäischen Union. Haben das Konzept der europäischen Industriepolitik dort, der ökologischen Industriepolitik vorgestellt. Und eines war hochinteressant. Ob nun konservativ, grün, war auch zum Beispiel der grüne Minister aus Italien da, oder Sozialdemokrat. Alle haben gesagt, genau dieses müssen wir tun, das ist richtig. Und wir brauchen auf der europäischen Ebene eine solche industriepolitische Antwort auf diese Fragen. Und last but not least, ich glaube, das macht auch ein solches Konzept, macht auch den Unterschied, Klaus, zwischen denen und uns, zwischen einer politischen Linken und einem konservativ-liberalen Lager. Und auch darauf wird es ankommen, auch in der Zukunft. Und von daher, glaube ich, ist man gut beraten, diese Debatte fortzusetzen, sie zu intensivieren und vor allen Dingen auch mit Ökonomen über die Frage des Policy-Mix unterschiedlicher Instrumente nachzudenken, die diese industriepolitische Orientierung möglich machen.